SRF 3 Fokus.
Jeder Mensch braucht einen Garten. Das fordert Sabine Reber und erklärt den Garten zum letzten Freiraum, der uns noch bleibt. Die 43-jährige Bielerin gilt als grüne Daumen der Nation. Sie ist Gartenbuchautorin, Schriftstellerin, Kolumnistin und propagiert im Garten vor allem eins: Anarchie. Wie viel das mit ihrer Jugend als Punk zu tun hat und wieso das Blüten von ihrem Leben manchmal unberechenbarer wuchert als die in ihrem Garten, das besprechen wir diese Stunde am Mikrofon Franziska von Grüningen. Guten Abend, Frau Reber.
Ja, guten Abend.
Darf ich einmal Ihre Hände sehen?
Die haben jetzt gerade gewaschen, so, weil ich ja hier ins Studio komme.
ganz saubere Fingernägel.
Aber ja, im Frühling sind sie auch ein bisschen kaputt, wenn man immer mit Herd rummacht.
Ich habe mal gelesen, sie hätten eigentlich nie saubere Fingernägel.
Ja, ganz sauber sind sie nicht. Also, so, ja.
Gut, man muss auch sagen, der Frühling lässt ein bisschen auf sich warten.
Ja, viel kann man jetzt noch nicht machen. Ich einfach in der Küche schon so ein bisschen Tomaten gesagt. Also, ich habe im Moment kein Gewächshaus, einfach alles auf dem Küchentisch, so ein bisschen Joghurtbecher, ein bisschen Sonnenblumen und ein paar Kürbisse, habe ich jetzt einfach gesagt. Aber ja, so richtig loslegen kann man natürlich noch nicht jetzt.
Wie verkraftet ein Mensch, der am liebsten verrissen ist, Tatsache, dass der Frühling eben auf sich warten lässt?
Das ist immer ein bisschen mühsam, oder? Man hat natürlich gern, man könnte einfach raus und loslegen. Und also ja, der Winter ist immer viel zu lang, wenn man gärtnert. Das ist schon so. Aber ja, man muss jetzt einfach Anlauf nehmen. Und so im Kopf hat man ja alles schon parat, weiss schon, wo was kommt. Und ja, irgendwie schon die ruhige Zeit hat, was noch alt ist, ist schon auch gut. Das zwingt dann zum einfach ein bisschen planen, ein bisschen überlegen, ein bisschen vorbereiten, und nachher geht es ja dann auch mal plötzlich los. Und das ist ja gut, wenn man alles schon ein bisschen büschelt hat.
Sie sagen, jeder Mensch braucht einen Garten. Sind denn Menschen ohne Garten die schlechteren Menschen?
Nein, also wenn man keinen Garten hat, kann man ja einen finden. Man kann ja überall einen Garten machen. Ich habe das Gefühl, ja, Gärtner tut dem ein bisschen Erden. Und das hilft schon, wenn man mit den Pflanzen zieht, einfach auch ein bisschen mit beiden Beinen am Boden steht mal. Hilft dem schon, auch zu sich selber zu finden. Also insofern, ich will nicht sagen, dass die anderen schlechtere Menschen sind, aber die Gärtner sind im Allgemeinen vielleicht, also, ich kenne ja viele Gartenleute und das sind eigentlich meistens sehr anständige und eben geerdete und nette Leute, schon, ja.
Jetzt haben Sie gesagt, man kann ja Gärten finden. Was heisst das? Also was macht man, wenn man keinen Garten hat draussen, wo man kann und darf bewirtschaften?
Ja, man kann auch eben irgendwo auf einem Parkplatz ein paar Ölfässer anstellen und dort herein tun. Man kann fast überall also ein paar Töpfe anstellen, natürlich. Und das andere ist, also wir haben das also am Bielersee so ein bisschen, dass man auch Gärten kann auslehnen kann, natürlich. Oder ein paar Gartenbeetchen kann auslehnen. Also meine Gärten, die gehören mir ja nicht. Mir gehört gar nicht eigentlich. Ich brauche die einfach. Ich habe einfach die Gärten, die ich auslehne und bebauen für ein Zeitchen. Und das ist, also ich muss nicht etwas besitzen, um daran Freude haben.
Aber viele Menschen haben ja extrem Ehrfurcht vor dem Gärtner.
Ja.
Also man kann so viel falsch machen. Mhm. Ich bin ein Mensch, mir verreckt sogar das Basilikumpflänzchen in der
Küche. Ja, das verreckt immer ab. Das ist eine kurzlebige Pflanze. Das muss man in Salat tun und das Neues sein.
Setzen Sie dann auch in Menschen wie mich Hoffnung?
Was ja, sicher. Also der vom Basilikum ist ein Klassiker, weil der lebt eh nur ein paar Wochen. Das ist normal, oder? Das ist ja gemacht zum Brauchen. Das hat mit einem grünen Daumen nichts zu tun. Wenn man natürlich Salat oder grössere Sachen pflanzt, dann kommt es schon. Also, das kommt auf jeden Fall.
Wie macht man denn den Anfang? Wie überwindet man die riesige Auswahl, die es gibt? Dass man nicht weiss, wo anfangen, wie anfangen.
Also das Beste ist eigentlich schon im Frühjahr, ist wirklich mit Setzlingen anzufangen, mit Salatsetzlingen, Gemüsesetzlingen anzufangen. Also man nimmt ein paar ein Längdeng, ein Setternickkistchen, wie man sonst am Granium drin hat, und ein paar, da kann man Setzlingen kaufen, vielleicht 6 Salötchen und 6 Kohlräbchen, und dann nimmt man die aus diesen Schälen raus und tut die in den Herd rein und ein bisschen Wasser geben, und dann wachsen die. Also da kann man wirklich nicht so viel falsch machen. Das ist so das eine. Und das andere ist eben ein paar Sonnenblumen und Kapuzinerkresser säen und wieder Wasser geben. Und das also geht bei euch auch, bin ich sicher.
da sind Sie sehr, sehr zuversichtlich.
Ich würde es
bestreiten. Sie sagen, Gärten sind die letzten Freiräume, die uns heute noch bleiben. Mhm. Reden Sie da aus eigener Erfahrung?
Ja, man ist ja so, also gut, ich habe natürlich das Privileg, dass ich freischaffend bin. Ich habe natürlich viel mehr, auf eine Art viel mehr Freiraum als die meisten Leute, die am Morgen ins Büro müssen. Aber ja, man ist schon, eigentlich, man wohnt halt ja auch, die meisten Leute sehr eng aufeinander und man hat eigentlich relativ auch, also mit den Kindern haben wenig Platz heute. Man kann fast nicht mehr raus. Also jetzt auch bei uns zu Biel, da, der Spielplatz vor dem Kindergarten ist so klein und auf dem Rasen darf man nicht rumrennen und überall hat man Regeln und so. Und darum, ich glaube schon, Gärten sind auch so Freiräume, also wo zwar auch immer wieder probiert wird, reinzureden. Also mir, ich höre auch aus der Nachbarschaft eben, bei mir wachse ich noch Gärten oder ich habe den Rasen nicht gemeint oder so. Da wird immer probiert noch wieder einem, dass man so einem zum Ordnung machen verpflichtet. Und ich bin da einfach standhaft und sage, da immer, wenn es mir dünkt. Und, also man sollte sich den Freiraum auch ein bisschen nehmen und den Wildwuchs vielleicht auch ein bisschen zulassen, dort, wo man noch darf.
Eben, es gibt ja, Sie sagen, auf der einen Seite, das ist der letzte Freiraum, auf der anderen Seite gibt es fast nie nicht so viele Gesetze und Regeln wie im Garten. Also, Erbsli soll man nicht neben die Herdöpfel pflanzen, dafür Eppere unbedingt neben Knobli. Die einen Blumen vertragen nur vollsonnig, die anderen nur Schatten. Gießen bitte auf keinen Fall am Nachmittag um 3.
Ja, eigentlich wegen dem heisst das Buch Gärtner die neue Freiheit, weil ich wirklich dazu aufrufen, dass man sich die Freiheit nimmt, wenigstens im Garten die Sachen so zu machen, wie man es selber will.
Und das ist ihr neuestes Gartenbuch, das sie rausgebracht haben.
Und ich bin auch überzeugt, wir haben ja auch eine Art ein Bauchgefühl und eine Intuition. Das ist einfach verschüttet und das kann man auch wieder vorholen. Wir haben, der grüne Daumen ist irgendwo, der schlummert ja nicht mehr. Und man kann das auch lernen und auch üben, so das Urvertrauen wieder ein bisschen zu finden. Und darum, also ich finde echt, die meisten Gärtnerregeln sind eigentlich für nichts. Die sind echt da, zum ein bisschen die Leute einschüchtern. Und die eigentlich alles besser wissen, wenn die den anderen sagen, du kannst es eh nicht. Das ist so eine kleine Soulmode auch.
Also sie legen sich eigentlich mit ganz vielen Gartengurus
an. Ja, das ist mir bewusst, ja. Ja.
Wie sind die Reaktionen?
Gibt's denn, ich weiß gar nicht, sie sind die auch nicht zur Kenntnis glauben, also weil sie mir ja nicht ernst nehmen.
Eben, Sie sind ja mittlerweile für viele auch ein Gartenguru. Gibt es denn Menschen, die sagen, das, was Sie propagieren, das ist dummes Zeug?
Das kann schon sein, ja. Also, es ist mir eigentlich egal. So, also, es gibt auch Leute, die sagen, Gartenzwerge sind wichtig. Ich finde, man kann auch ohne Gartenzwerge. Also, das sind halt so Anschauungen.
Sie haben gesagt, der grüne Daumen, das Bauchgefühl, das kann man entdecken, das ist verschüttet. Mhm. Wie macht man denn das? Also wie, das tönt ja so, wie wenn man mit der Natur so ein bisschen eins werden müsste. Natur spüren. Was ist das für ein Prozess?
Es ist wie eine Gratwanderung. Man schrammt sich schon so ein bisschen am Esoterischen entlang. Also ich bin eigentlich nicht ein sehr esoterischer Mensch, aber man, ja, es geht schon darum, halt, also, Pflanzen sind ja Lebewesen. Natürlich geht es darum, irgendwo dort die Verbindung aufzunehmen. Und, also, ich rede ja mit meinen Pflanzen und probiere eben halt, ja, das Wort spüren braucht man dann gleich auch. Und sagen, spüren, was jetzt eine Pflanze braucht.
Was besprechen Sie mit ihnen?
Ja, es ist ähnlich, wie man mit einem Haustier redet. Also, ich rede euch mit ihnen. Ich komme gerne und sage, hoi zusammen, wie geht's? Und ich rede euch mit ihnen, wie man mit Leute oder mit Tieren würde reden.
Und geht es da um Pflanzen oder geht es dann um sie bei dem Gespräch?
Es ist ja eine Art Dialog.
Kommt etwas zurück?
Ja, sicher.
Was?
Ja, dass sie wachsen. Dass sie also das Thema Sachen wachsen, die ich vielleicht nicht gedacht hätte. Also ja, jetzt etwas als Pfirsichbäume zum Beispiel von Russen, wo alle gesagt haben, das verfrüht der, oder? Und dann habe ich natürlich Freude, wenn der wieder blüht. Nach dem Wind sage ich, oh, ist das schön, dass du wieder da bist. Und der blüht. Und irgendwie, ja, der tut mir ja schon antworten. Und dann macht er seine Pfirsich. Und das ist, der hat seine Art, um sich äußern, so.
Man hat das Gefühl, sie treffen mit dem, was sie propagieren, eben mit dieser neuen Freiheit im Garten, einen Nerv von der Zeit. Ihr Buch hat jetzt gerade den Publikumspreis gewonnen, beim Deutschen Gartenbuchpreis.
Ja, sehr Freude gehabt, ja.
Das ist wie ein aktueller Trend, dass die Lust am wilden Gärtner, also Stichwort Urban Farming, Guerilla Farming, wie erklären Sie sich diesen Trend?
Ja, es ist, also wir erzählen das ja schon lange eigentlich, das eben selber machen und das ein bisschen zurück zu der Erde. Ich glaube, also wir sind jetzt schon so lange eben im Facebook und im Internet und eigentlich einfach so in diesen ganzen virtuellen Sphären, die ich ja mich auch bewegen. Und die Sehnsucht halt, dass man wenigstens mit einem Bein wieder ein bisschen zurück auf den Boden kommt, die ist halt schon gross. Also, und ich glaube eben, man sollte das eine machen und das andere nicht lassen. Man braucht eben beide Seiten. Und das ist jetzt halt so, Ja, es ist also zum Glück auch, ist jetzt das, auch eben viel jüngere Leute sind entdeckt, dass man ja das auch selber könnte machen. Und ich glaube schon, eben die ganze Geschichte mit dem Bio und der Ernährung und eben, da hat man wieder da Rossfleisch in der Lasagne und man traut einfach dem ganzen Kommerzzeug nicht mehr so. Also, ich merke so bei mir selber, ich habe schon, also schon länger ich angefangen, Gemüse selber anbauen, weil ich einfach dem Zeug nicht wirklich traue. Und das ist eine Antwort darauf, natürlich zu sagen, okay, wir schauen mal, wie viel wir selber können machen. Und jetzt wollen wir mal wieder, also ich will echt wissen, wo meine Erbsen herkommen, wo meine Tomaten herkommen. Und ich bin ja ein kleines Kind und ich will meiner Tochter auch zeigen, wo die Sachen herkommen, wie das funktioniert, wie das zusammenhängt. Und das ist eine riesen Befreiung, zu sagen, hey, wir machen es doch einfach selber.
Zu wie viel Prozent klappt bei Ihnen die Idee von der Selbstversorgung schon?
Das geht relativ einfach eigentlich. Es braucht ja nicht so viel. Man kann, also wir sind nur zu zweit, wir essen ja nicht Berge von Zeug, wir essen nicht so viel. Also man hat immer das Gefühl, oder wenn man am Samstag Nachmittag irgendwie im Einkaufszentrum die Leute sehen, ihre Wägele vorbei, ich frage mich immer, wie die so viel können essen überhaupt. Also gut, das meiste ist ja auch Verpackung natürlich. Wenn man nur seinen Salat und sich abbissen, das ist es natürlich, ist das natürlich niemals so ein Riesenberg, den man braucht.
Mhm. Auch die Stadt Zürich hat entdeckt, dass die Bevölkerung Freude hat am wilden Bepflanzen. Die haben jetzt seit dem Wochenende verteilen Samenmischungen, die man soll verteilen in Blumenbeetli, in Rabätli, die unbelebt aussehen. Hat da die Zusammensetzung von dem Samenmischung,
da drin,
dass wir mal ihr Urteil hören können. Also die eine Samenmischung heisst Malvenpower, dort ist Sigmarswurz drin, Bisam, Malven, Käslichraut.
Ja, das kann man sicher. Also es ist nichts, was wahnsinnig spektakulär aussieht, aber ja, das kommt sicher.
Oder dann hätten wir noch wilde Blumen, Färberkamille, Weideblättriges Rindsauge, Wiesenflockenblumen, Skabiose-Flockenblumen, Wegwarten, Feldwitwenblumen, Straussblütige Margrite, Habichtskrautartiges Bitterkraut. Ich habe von all dem noch nie etwas gehört. Wahrscheinlich
so,
schon, da gehen gerade Bilder.
Ja, das sind so die Wildblumen, wie Sachen. Ja, das ist sicher, also, es ist halt immer die Frage, ob, ich habe immer gerne ein bisschen dramatischere Pflanzen. Mhm. So. Also, das ist jetzt auch so relativ filigran, kleines Zeug. Also, es ist völlig okay, wenn man es macht und gut für Bienen und Schmetterlinge. Und, also, es ist tiptop, ja. Ich würde jetzt auch noch eben noch ein paar bisschen, ich habe gerne so King Henry Sonnenblumen, die ganz grossen, die dann auch den ganzen Sommer einfach hunderte von Blüten machen. Also, ich habe gerne ein bisschen Drama.
Das wäre vielleicht fast ein bisschen zu extravagant fürs coole Zürich.
Ja, vielleicht.
Ist das wegweisend, dass Städte das entdecken und Bevölkerung mit einbeziehen in die Verschönerung von der Stadt?
Ja, gut, man hat eben zum Beispiel in England ist ja sehr Gemüseanbau in der Stadt. Dort gehen sie viel weiter natürlich. Also so das Gemeinschaftsgärtnern und wirklich eben gemeinsam seine Nahrung anbauen, natürlich viel, viel weiter ist. Also was ich extrem cool finde. Und auch eben, wir haben natürlich gerade so bei so diesen Hochhaussiedlungen, wo man einfach die langweiligen Flächen hat. Ich meine, es wäre noch so viel Potenzial rum. Also, gerade dort, wo viele auch eben Ausländer wohnen, wo eigentlich gewöhnt wären von bei sich daheim, dass sie ihr eigenes Gemüse anbauen. Also, warum kann man den Leuten nicht echt eine Schaufel in die Hand und sagen, hey, die dürft im Fall? Wahrscheinlich müsste man nur sagen, die dürft. Und die Verbotsschilde mal wegnehmen, da wäre noch viel mehr möglich, bin ich sicher.
Sie propagieren das ja schon ganz lange. Sie haben auch ein Gartenmanifest verfasst, was sie eigentlich für eben fürs wilde Pflanzen, fürs anarchische Gärtnern sich aussprechen. Da heisst es zum Beispiel, wo kein Garten ist, kann einer geschaffen werden. Oder jedes Fleckchen Garten, jeder Baum und jede wild begrünte Verkehrsinsel, jeder bepflanzte Hinterhof und jeder blühende Fenstersims macht die Welt besser.
Ja, auf jeden Fall. Eben, also ich möchte eigentlich dazu aufrufen, es hat so viel Platz, wo eigentlich eben, entweder ist es irgendein Hundeklo oder es ist irgendwie gar nichts. Also nehmt es auf und geht pflanzt etwas. Ja, also, ja.
Das Manifest, das kann man in voller Länge anschauen, anlesen bei uns im Internet auf srf3.ch. Wenn ich das lese, dann tönt das alles so harmonisch. Das tönt alles so nach Einklang und nach perfekter Welt. Wann fluchen Sie mal im Garten?
Ja, wenn man irgendwie die Schaufel auf den Fuss geht, oder so, das passiert mir natürlich dem auch. Oder, ich habe zum Beispiel ziemlich geflucht, weil, letzten Winter der Biber meinen Apfelbaum umgelassen hat. Ich bin also recht hässig geworden. Und nachher hat er mir im Herbst nochmal und hat alle, Safran-Krokus ausgraben und einfach Riesenlöcher. Ja. ziemlich geschumpft.
Sie haben die Anarchie, wenn man Ihre Biografie anschaut, offenbar ein bisschen im Blut. Sie waren mit 16 ein Punk gewesen, habe ich gelesen.
Ja, mal.
Und haben derart rebelliert, dass Ihr Vater Sie auf die Straße gestellt hat. Wie aus dem Punk-Mädchen mit Irokesenschnitt eine erfolgreiche Gartenbuchautorin und Blumenexpertin geworden ist, darüber möchte ich nachher gerade mit Ihnen reden. Zuerst aber einen ersten Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben. Und zwar von der Patti Smith, bekannt als Godmother of Punk. After Gold Rush, wieso das Lied?
Also sie ist ja meine geistige Mutter eigentlich. Sie ist die wichtigste, also seit immer eigentlich. Für mich auch im Schreiben und in allem sehe ich mein grosses Vorbild auch. Und ja, der Song von Neil Young ist natürlich einer von den, ist echt der Umweltschützer-Song, oder? Ich dachte, der muss man natürlich bringen.
Sabine Reber, Gartenbuchautorin, Blumenexpertin, grüne Daumen von der Nation und Schriftstellerin. Heute Abend im Fokus, hier auf SRF 3.
Well, I dreamed I saw the knights in armor coming, saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming. The archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen ones, all in a dream. Mother Nature on the run in the 21st century. Look at Mother Nature on the run in the 21st century. Look at Mother Nature on the run in the 21st century.
Thank you.
jetzt bin ich zuhause, da im Studio, wo das Lied läuft, hat sie vorher gesagt. Unser Gast von heute Abend, Sabine Reber, hat sich Patti Smith gewünscht. Sabine Reber, die Frau, die den Schweizerinnen und Schweizer heutzutage mit Gartenbüchern und Gartenkolumnen sagt, wie man mit Anarchie und Lust wunderbare Gärten anbringt, auch wenn man gar keinen Garten hat. Man kann sich nur schwer vorstellen, Sabine Reber, dass sie mal mit Irokesenschnitt rumgelaufen sind.
Das war ein grüner Irokes, dann schon.
Ein grüner. Ja, ja. Schon dort die Farbe prägend. Ich
habe immer gerne grün gehabt.
Können Sie uns mitnehmen in die Zeit, als Sie 16 waren und als Punk von Ihrem Vater auf die Straße gestellt
wurden? Ja, es ist also auch schwierig, darüber zu reden, weil es so weit weg ist. Und also ja, einfach dann halt sehr rebelliert und meinen Weg gesucht. Und weißt, ich würde ja heute nicht Bücher schreiben, wenn ich die Phase nicht gehabt hätte, wo einfach alles in Frage stellen, alles über den Haufen rühren. Wirklich, ja, ist eigentlich wie für mich so kein Stein auf dem anderen geblieben. Und das hat, also ich habe nachher auch mehrmals eigentlich noch so Phasen gehabt wieder im Leben, wo ich wieder alles über den Haufen gerührt und nochmal neu angefangen. Und ja, vielleicht wäre ich jetzt auch heute nicht da. Man würde vielleicht auch nicht so auf neue Ideen kommen, wahrscheinlich, wenn man das nicht hat, so die Krisen.
Was sind es denn für Fragen gewesen, die Sie in dieser Zeit umtrieben haben?
Ja, also dann ist es natürlich um den Sinn vom Leben gegangen, überhaupt, ja, was man soll werden, wo man seinen Platz findet. Und also so das Entwurzelten eigentlich, das habe ich immer gehabt, so. Ich glaube, das ist ja das, was mich vielleicht heute an den Gärten fasziniert, dass irgendwie Wurzeln suchen. Eigentlich geht es ja um das.
Ich habe im Bund im Jahr 2010 einen Satz gelesen in einem Interview, der mich hat aufhorchen lassen, und ich jetzt nicht weiss, ob das auch ein bisschen in das hineingehört. Dort sind Sie gefragt worden in so einem Schnellinterview, wem wären Sie lieber nie begegnet?
Ja, das ist
und Ihre Antwort war meiner Mutter.
Ja, nein, ich habe das auch so gemeint. Also, es ist auch, ja, auf eine Art, nein, ironisch darf man nicht sagen, in dem Zusammenhang, aber ja, klar, weil wenn man irgendwo, also, gerade wenn man 16 ist, wünscht man ja es würde ihm nicht geben, oder? Man wünscht ihm, man könnte sich einfach in Luft auflösen, und, also, das ist natürlich sehr grundsätzlicher Satz, und ja, ist auch so gemeint gewesen.
Aber den Satz haben Sie ja dort nicht mit 16 gesagt, ja, sondern später, vor 3 Jahren gewesen. Ja. Was ist denn das für eine Bindung zu Ihrer Mutter?
Da, ja, das ist ein schwieriges Thema, wo ich vielleicht, also das gibt wieder nur einen Ärger, wenn ich da etwas dazu sage. Es ist ein schwieriges Thema, es sind inzwischen auch gegangen gegen meinen Weg und sie ihren, und das ist ja okay so jetzt.
Also der Vater hat sie dort auf die Straße gestellt mit 16. Ja, wie ist das Leben weitergegangen? Haben sie wieder
gut
zurück können?
Das ist, oder nee, ist das? Ja, er hat auch schon gedacht, ich komme dann wieder, aber es war natürlich super gewesen. Also es ist, ja, ich habe dann eigentlich angefangen, nachher für Zeitungen zu schreiben, also für das Bieler Tagblatt und für ein paar andere. Und seither ja, schreibe ich eigentlich. Nein, das ist super gewesen.
Also hat sie dazu gezwungen, selbstständig
klar
zu werden?
Ja, ja.
Sie
ja
haben dort in dieser Zeit eben für das Bieler Tagblatt geschrieben, haben lyrische Experimente und Auftritte gemacht. Was heisst das? Ist das Poetry Slam von
ja,
heute?
Ja, ich habe eine Band gehabt, die heisst Gespenster und Blumensturz. Und also das hätte man nicht wirklich können brauchen. Ich habe irgendwie ein Gedicht ins Mikrofon gepackt und wir haben so Zeug rumgerührt, so Schreibmaschinen auf der Bühne rumgerührt, und es war ziemlich chaotisch gewesen. Aber ja, man musste einfach auch zuerst mal ausprobieren. Natürlich, ich habe nicht recht gewusst, wie weit man gehen kann und was man kann machen kann. Und ja, es war so für sich gewesen.
Aber Blumen, die Band hat zwar wie?
Gespenster und Blumensturz haben die geheissen.
Hat zwar Blumen im Namen gehabt, aber dort haben sie ja mit Blumen gar noch nicht wahnsinnig viel zu tun gehabt. Und
ja, also ich habe Hanf gezogen natürlich. Sehr ausgiebig.
Sie
aber
haben,
sonst nicht.
Sie haben dann studiert, Journalistik und Kommunikationswissenschaften, sind dann als Reporterin unter anderem beim Blick gelandet. Das ist jetzt wieder etwas, was ich noch spannend finde. Der ehemalige Punk, wahrscheinlich mit höherem moralischen Wert, der plötzlich den Job von der sogenannten Witwenschüttlerin hat, der Boulevardjournalismus macht, der muss bei Menschen irgendetwas rausholen, die gerade Leid erfahren haben. Wie haben Sie das erlebt?
Das ist echt total eine spannende Zeit. Ja, was ich fast nie so viel gelernt wie dort. Also, es war ja so, dass ich dann eigentlich auch mit 16 Jahren jetzt gefühlt, ja, eigentlich rebelliert und mich gesucht und alles. Und ich habe dann eigentlich auch angefangen, einen Roman zu schreiben. Und habe dann eben, ja, aus dem ganzen Chaos und so gemerkt, das reicht nicht. Einfach nur mit irgendwie Wut und Chaos und so bringst du eigentlich kein Buch an. Und ich habe dann auch gemerkt, wie, ich weiss eigentlich gar nichts über das Leben. Und ich glaube, darum bin ich zum Blick. Weil ich das Gefühl, ich müsste erst mal etwas über das Leben erfahren. Und so als Zürich-Reporterin sieht man natürlich, also, sieht man jede Menge Leichen und sonstige Sachen und Leute eben, die die schlimmsten Sachen erlebt. Also dort wird man wirklich so ins Leben reingerührt. Und das ist, sehr wichtige Zeit für mich.
Viele Journalisten auf die Art und Weise mit Arbeiten haben immer wieder auch Gewissensbiss. Also klar. Wie war das für Sie gewesen?
Ja, also mir hat natürlich dem auch die Leute auch leid da, klar. Also ich glaube, wenn man nicht mehr Mitleid hat mit Leuten, müsste man auch aufhören. Oder wenn man dann zynisch wird, dann sollte man es auch nicht mehr machen. Also, natürlich tut es hat man ja Mitgefühl mit den Leuten. Aber ich glaube, man würde auch nicht gute Geschichten schreiben, wenn man nicht mitfühlen würde.
Sind Sie zynisch geworden, dass Sie dann aufgehört haben damit?
Nein, ja, voran aufgehört. Also, ich weiß nicht, es wäre auch nicht all zynisch, glaube ich. Aber ich habe nachher nach ein paar Jahren das Gefühl gehabt, oh, es geht gut, sondern wieder etwas anderes machen.
Jetzt haben wir den Punk gehabt, Sabine Reber, der Hanfpflänzchen gezüchtet hat, die Boulevardjournalistin. Mit 26 dann sind Sie ausgewandert auf Irland, zusammen mit Ihrem damaligen Mann, dem Autor Hans-Jörg Schertenleib, in ein altes Schulhaus, 1891, und haben dort das Gärtnern entdeckt.
Ja, ich wollte eben den ersten Roman schreiben. Ich bin auf Irland mit ihm, weil ich Schriftstellerin sein wollte. Also, das war der Plan. Und dann habe ich immer geschrieben und ein Buch am anderen. Und ich bin am Schreibtisch gehockt und bei mir ist das Schreiben nicht so leicht gelaufen. Und dann war das Feld vor dem Haus und ich habe rausgeschaut und irgendwie so viel Platz und so. Das Gras ist so gut gewachsen und ich hatte das Gefühl, man könnte ja da vielleicht noch etwas anderes pflanzen. Und also, das war nicht der Plan, weil wenn ich nicht weiter gewusst haben, schreiben, bin ich raus und habe ein bisschen rumgebuddelt. Und nachher ist das immer grösser geworden und der Garten ist immer wichtiger geworden.
Und Sie haben mit dem Garten zusammen gelernt, wie man das überhaupt macht?
Ja, ich hatte keine Ahnung. Ich habe einfach mal angefangen und ausprobiert. Und ich erzähle ja heute noch, ich bin wirklich Autodidaktin und echt das, wenn ich sage, ja, das kann jeder, da bin ich wirklich überzeugt. Also, als ich angefangen habe, ich keine Ahnung und ich habe zum Teil auch ganz komische Sachen gemacht. Also, gewachsen ist schon alles, aber zum Teil hat es einfach auch komisch ausgesehen, weil ich natürlich auch so von der Gestaltung her und so das am Anfang noch nicht so gewusst habe.
Aber Sie sagen ja, man darf ja alles machen.
Ja, es macht auch nichts, wenn es am Anfang komisch aussieht. Also es ist sowieso eine Definitionsfrage, was jetzt schön ist und was nicht. Und das darf ruhig am Anfang ein bisschen komisch aussehen. Also es muss ja nicht alles eben in schöne Reihen wachsen oder schön nach Lehrbuch, also Pflanzen wachsen, auch wenn man sie irgendwie nach der eigenen Logik irgendwie anhört, wachsen sie genauso.
Sie sind im ganzen 8 Jahre in Irland gewesen, haben dort gelebt. Welche Funktion hat der Garten im Laufe dieser Jahre bekommen für Sie?
Das war mein Lehrgarten. Also ich habe dort gelernt, Gärtnern natürlich. Also, und so einen grossen Garten hatte ich ja nachher nicht mehr gehabt. Und ich war schon echt so in dieser angelsächsischen Kultur natürlich gewesen, wo auch jede Zeitung halt eine grossartige Gartenkolumne hat. Also ich habe dort auch gelernt, Gartenkolumnen schreiben natürlich. Das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Das habe ich eigentlich von den grossen englischen Kolumnisten gelernt auch. Und ich war in der Donegal Garden Society, das ist ein kleines Gartenklüppli, das in der Royal Horticultural Society eingebunden ist. Und dort habe ich natürlich enorm viel gelernt, was ich heute auch noch davon zehre.
Jetzt ist ja Freude am Gärtnern das eine und dass die Sachen ein bisschen wachsen und dass es noch schön aussieht und dass es einem gut tut. Aber was war denn der Schritt gewesen, dass sie plötzlich von der Hobbygärtnerin zur Profigärtnerin geworden sind und zur Instanz in diesem Gebiet?
Ja, das ist ja nicht plötzlich passiert. Das hat sich so ergeben. Eigentlich aus purer Not, weil eben irgendwann ist der erste Roman rausgekommen und das war nicht so der Erfolg, den ich hatte. Also ich hätte irgendwie auch mal ein bisschen Geld verdienen und das ist nicht so ganz so gelaufen. Die wahre Geschichte ist echt, dass ich irgendwie den Schweizer Illustrierten angelegt habe, Peter Rothenbühler damals, und gesagt, Peter, ich brauche eine Kolumne, ich muss irgendwie kein Geld mehr. Und der Peter gesagt, ja, wir haben schon den Peter Bichsel, Schriftsteller brauche ich keine zweite, kannst du sonst noch etwas? Und ich gesagt, ja, Gärtner kann ich nicht. Ich gesagt, also schreibst du eine Gartenkolumne. Und so ist das eigentlich nachher ins Rollen gekommen.
Sie sagen dir im Gartenmanifest, wer Gärtner lernt Mut zu fassen, um mit Problemen umzugehen. Das tönt ein bisschen nach Gärtner als Therapie.
Ist es natürlich auch. Gartentherapie gibt es ja auch inzwischen. Das ist, finde ich auch viel, Maltherapie und so gibt es ja alles schon lange, aber Gärtner ist natürlich extrem geeignet, eben zum Hoffnung schöpfen, zum sehen, dass wieder ein neuer Frühling kommt, dass alles wieder von vorne anfängt. Also das ist natürlich extrem gut geeignet für das.
Bei was hat es Ihnen geholfen in diesen Irlandjahren?
Mir hat es für alles geholfen. Also einfach nicht unterzugehen, wenn es schwierig ist.
Was sind denn die Schwierigkeiten gewesen, die Sie erlebt haben als Schweizerin zu Irland?
Ah, nein,
oder als Autorin zu Irland? Oder nein, als Gärtnerin?
Also eigentlich, das ist alles nicht so zu probieren. Sie war dort in einer recht schwierigen Geschichte, halt gewesen, privat in einer schwierigen Situation gewesen. Also sonst ist Irland ein wunderbares Land, natürlich, wo man auch sehr herzlich aufgenommen wird, wenn man von außen kommt.
Sie haben in Ihren Texten und Ihren Kolumnen, die Sie schreiben, erzählen Sie auch sehr viel Persönliches. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil von Ihrem Erfolg, dass alles immer gekoppelt ist an persönliche Erfahrungen, dass man vieles von Ihnen mitbekommt. So haben Sie zum Beispiel auch einmal in einem Text geschildert, wie Sie in Ihrem Gewächshaus in Irland hinter Blumentöpfen im Flüsterton Ihre Rückreise in die Schweiz vorbereitet haben.
Das ist in meinem Buch drin, ja.
Heimlich SMS geschrieben haben, etc. Vor was sind Sie geflüchtet?
Ja, es war wirklich eben eine recht schwierige Geschichte, so in der Isolation dort. Und das ist, aber ich will es gar nicht so ausbreiten. Ja, eigentlich ist es gut, dass es vorbei ist. Und ich bin froh, bin ich wieder da. Und ja, wir können ein neues Leben nachher wieder aufbauen. Also, eigentlich ist jetzt eigentlich
Gras drüber gewachsen.
Ja, es ist Gras drüber gewachsen. Es ist eigentlich jetzt gut so.
Wenn Sie Ihr Leben würden anschauen, was Sie bis jetzt geführt haben, wie das verlaufen ist, mit was für einer Pflanze wäre es vergleichbar?
Ja, man sagt ja auch, also so zeig mir deinen Garten und ich sag dir, wer du bist, oder? Dass man so ein bisschen, wenn man das Unkraut von den Leuten anschaue, ein bisschen auf ihre Persönlichkeit schliessen. Also es sind Leute, die sehr bodenständig sind und so. Und bei denen würden irgendwelche Bäume wachsen und andere, die vielleicht sehr flüchtig und schusselig sind, die nur so ein kleines einjähriges Unkraut wachsen. Ich weiss nicht, bei mir sind es eigentlich die Nachtkerzen, die eigentlich immer kommen, die eigentlich eine sehr schöne, so leuchtende Pflanze ist, die so die Nacht aufgeht und so das Licht auch beinhaltet. Also Nachtkerzen sind es bei mir und Schlafmohn wächst immer bei mir, ob schon ich ihn eigentlich nicht brauche. Ja, ich weiss nicht, wenn man das würde deuten.
Man hat eben so ein das Gefühl, ihre Garten haben sie extrem im Griff oder einfach sie lassen es wuchern und machen. Fällt es ihnen auch so leicht, die Blüten vom Leben wuchern zu lassen?
Ja, inzwischen geht's besser, also geht mir auch gut und bin echt zufrieden so, ja.
Würden Sie sagen, Pflanzen sind pflegeleichter als Männer?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja, nein, es gibt, also, ja, ich weiss auch nicht, es muss halt irgendwie passen, oder? Also, Pflanzen sind vielleicht im Allgemeinen einfacher, mal aber schon.
Was ist der Unterschied in der Handhabung?
Oder
was macht es berechenbarer?
Man kann nicht Pflanzen mit Männern vergleichen. Nein. Wenn man Pflanzen aufregt, reisst man es eigentlich aus und auf den Kompost mit. Und mit Menschen muss man ja, wenn man Konflikte hat, austragen.
Sie haben sich dann scheiden lassen?
Nach schon in der zweiten Scheidung eben jetzt.
Ja. Jetzt in der zweiten Scheidung, aber wieder
mit jetzt längt es, ja, jetzt ist gut. Ich mag gar nicht so negativ über Männer reden, jetzt ist wirklich gut.
Jetzt haben Sie einen gefunden,
ja,
was Sie finden.
Gut.
Das könnte passen. Ja. Hat er auch gerne Pflanzen?
Ja, theoretisch. Also er kann knappe Tulpen von einer Rose unterscheiden. Und das ist vielleicht auch gut, weil der Pflanzenteil ist eigentlich meine und der ist mehr im gestalterischen Teil. Also wo er zum Teil auch sehr gute Inputs gibt in meinem Garten. Also, nein, es ist sehr gut jetzt.
Sie erleben ja als Gartenberaterin immer auch wieder Konflikte zwischen Mann und Frau im Garten. Mhm. Ich will später noch darüber reden und auch über Ihre abenteuerliche Rückkehr in die Schweiz. Sie sind da ein halbes Jahr lang in einem Auto unterwegs.
Ja,
eigentlich ohne festen Wohnsitz.
Nie mehr angehört. Ja, ja.
Ohne Wurzeln.
Ja.
Wenn wir vorher noch mal ein Lied hören.
Mhm.
Und zwar Element of Crime. Stück Strassenbahn des Todes. Wegen einer Stelle, die Ihnen dort drin besonders gefällt.
Ja, dort, wo er seine Neurose züchtet, spricht man natürlich aus dem Herzen. Also, ich bin schon ein grosser Fan von Element of Crime und liebe alle Herr Lehmann-Bücher natürlich auch. So.
Hat dann das mit dem Neurosenzücht auch etwas mit Ihnen zu tun?
Ja, klar. Ich glaube, Schriftsteller sind immer ein bisschen neurotisch. Berufskrankheit.
Sabine Reber im Fokus auf SRF 3.
Wo die alten Leute immer schimpfend an der Ecke stehen, Zigaretten für sie drehen. Und gerade wenn wir uns richtig einig sind, dass alles immer schlimmer wird, wirst du vorübergehen. Wo die Neurosen wuchern, will ich Landschaftsgärtner sein und dich will ich endlich wieder sehen. Vor dem Edeka des Grauens, freundlich ist verliebt, halt ich jeden Abend wache auf dem Container für Papier. Und wenn du kommst, dann sehe ich dich von weitem schon und kann schnell zu den Einkaufswagen. Landschaftsgärtner sein und dich will ich endlich wiedersehen.
Die Neurosenwochen will ich Landschaftsgärtner sein. Das Lied, das spricht meinem heutigen Fokusgast aus der Seele, Element of Crime mit Strassenbahn des Todes. Sabine Reber, Gartenbuchautorin und Schriftstellerin, die ihre Leidenschaft fürs Gärtner in Irland entdeckt hat, wo sie während 8 Jahren gelebt hat, bis zu dem Moment, wo sie gefunden hat, so, jetzt muss ich zurück in die Schweiz. Mit was sind Sie zurückgekommen im Jahr 2004?
Ja, ich habe eigentlich alles zurückgelassen. Ein paar Pflänzchen habe ich mitgenommen, also ein paar seltene Schneeglöckchen, inzwischen ein paar seltene Pflanzen und habe dann eigentlich, wirklich nie mehr angehört. Ich nicht gewusst, wo ich jetzt hin soll. Es war überhaupt nicht klar gewesen.
Aber schon noch ein bisschen mehr Gepäck, ausser nur ein paar
Bücher. Ja, ein bisschen Kleider und so, ein paar Bücher. Ja, aber es ist, also, es klingt vielleicht extrem, aber auf eine Art war es so sehr befreiend gewesen. Ich habe nachher einen Sommer lang so im Auto gelebt und es war alles offen gewesen. Das ist, sehr, sehr befreiend gewesen, weil ich auch gemerkt habe, ich habe eigentlich jetzt nichts mehr zu verlieren. Jetzt kannst du eigentlich, also, man hat dann plötzlich eine grosse Narrenfreiheit natürlich auch. Also, ich habe noch meine Bücher gehabt, meine Texte. Man kann eigentlich auch, man kann in den Texten eigentlich leben, sozusagen.
Texte finanzieren einem aber noch nichts Leben.
Also, ja, man hofft es natürlich immer.
Was heisst ein Sommer im Auto? Können Sie uns das
ich
noch
ein bisschen umgezogen, Freundinnen besucht und,
ohne festen Wohnsitz?
Ja.
Wie fest hat Ihnen das Angst gemacht, dass Sie plötzlich so entwurzelt sind?
Es ist sehr befreiend. Also man hat ja sonst immer ein bisschen Angst, etwas zu verlieren. Und ja, das merkt man nachher, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn man nichts mehr hat. Es ist eigentlich gut.
Und es war ein Garten, der ihnen dann wieder Bodenhaftung gegeben hat.
Ja, ja, nachher das Gärtchen in die Wanne ist mir eigentlich zugeflogen. Und wegen dem bin ich nachher eigentlich an Bielersee wiedergekommen. Wegen dem Gärtchen. Und ja.
Wie war das gewesen, nachdem sie in Irland schon so viel investiert haben in das Feld vor dem Haus und das zu einem wunderbaren Garten geworden ist, wieder neu anzufangen? Eben also mit diesen paar Pflänzchen im Hosensack.
Einfach, also den Garten in Irland zurückzulassen, das war wirklich schwierig gewesen. Das ist so der, aber ich glaube, wenn man einmal einfach so einen riesen Verlust irgendwie verkraftet hat, glaube, es kann wie nachher fast nicht mehr passieren, glaube, so. Eigentlich so der grösste Albtraum ist irgendwie passiert. Und der kann ja nicht mehr, also kann sich wiederholen, aber es will dem nicht mehr machen, weil es ja schon passiert ist. Und seitdem ist eigentlich alles viel kleiner und viel provisorischer und eigentlich wollte ich es auch so provisorisch haben, weil einem auch nicht viel passieren kann. Wenn etwas nicht geht, dann ändert man es halt wieder.
Den Garten zu wandern haben Sie bis heute.
Mhm.
Wie sieht der aus?
Der ist winzig und echt total vollgestopft. Also, wenn man würde sehen, wie viele Pflanzen dort sind, würde man nicht denken, dass man glaub, auf so wenige Quadratmeter so viele verschiedene Pflanzen kann. Also, das ist wirklich ein enorm dichtes Biotop inzwischen. So.
Und wie spielt sich da drin Ihr Leben ab? Für was ist der Garten alles da und gut?
Ja, ich baue sich schon Gemüse an und Früchte, Feigenbaum, Äpfelbaum und es ist echt ein Freiraum. Also man geht sich auch dort oben oben an, ein Feuerchen machen oder einfach, man kann schwimmen, es ist direkt am See. Es ist einfach ganz ein kleiner, aber ein wunderbarer Lebensraum.
Wann erleben Sie im Garten so einen Moment von der Vollendung? Ich nehme mal an, das gibt es bei Ihnen.
Ja, die gibt es, mal klar. Also, bei so einem kleinen Garten ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass alles perfekt ist, einiges grösser. Oder? In einem grossen Garten sieht man natürlich immer irgendwo ein Problem. Aber nein, in diesem kleinen Gärtchen gibt es immer wieder Momente. Einfach, ja, also das letzte Herbst, als ich den Feigenbaum voll Früchte war, war wunderbar. So. Also, zwischen sind am Tisch gegangen, jetzt wieder mal boing, ist wieder eine runtergekommen. Ein Messi-Film und boing. So, das war wirklich schön gewesen, so.
Was gibt Ihnen den Garten, den Sie nicht hätten ohne Garten?
Ja, sehr viel. Also, es ist sehr viel natürlich. Es ist ein Garten. Es ist wie eine Art, wie ein weiterer Partner. Oder? Für mich ist der Garten wirklich ein Lebewesen. Es ist vielleicht also vergleichbar, wie wenn man einen Hund hat, ein Haustier, das einem sehr nah ist, oder auch ein Mensch, der einem sehr nah ist. Also der Garten gehört eigentlich zu meiner engsten Familie natürlich dazu.
Sie leben mit ihrer 6-jährigen Tochter, der Jeanne Rose, in einem Frauenhexenhäuschen.
Ja, sie ist im alten Häuschen im Moment, ja.
Kind grossziehen und einen Garten pflegen, das stelle ich mir noch ähnlich vor. Es geht ja in beiden Fällen ums Hegen und Pflegen.
Ja, das stimmt. Und also ist vor allem einfach, wenn man ein kleines Kind hat, wunderbaren Garten zu haben, weil man, also ich sitze, ich kann laufen, tun ich sie ja einbeziehen. Also das ist wirklich für ein Kind auch sehr schön, weil sie halt von Anfang an, also Kinder haben ja auch keine Berührungsängste. Die haben ja auch Freude, wenn sie sich ihr Herd anlegen und gut, am Anfang machen sich die Pflanzen kaputt und so, aber sie hat es auch sehr schnell eigentlich gecheckt, wie man mit Pflanzen umgeht. Und also es ist wunderbar, wenn ein Kind das so von klein auf kann mitnehmen und kann erfahren und lernen.
Es gibt drei Buchstaben, wo mir in dem Zusammenhang begegnet sind, in Ihrem Buch «Tender Loving Care». Mhm. Das ist eigentlich ein psychologisches Betreuungskonzept.
Ja. Das sagt man in England nicht zum TLC. Oder?
Genau, wo aber normalerweise für Menschen auch angewendet wird. Ja, sie brauchen das für Pflanzen. Was heisst das konkret?
Ja, dass man lieb ist zu ihnen, dass man schaut, ob sie etwas brauchen. Also es ist wirklich sehr ähnlich, wie man mit Menschen oder wie man mit Tieren umgeht. Geht man auch mit Pflanzen um. Einfach, dass man so ein bisschen, das ein bisschen gespürt hat, wenn sie etwas brauchen.
Wie spürt man das? Ja, das ausser wenn es lampet.
Ja, eben zum Beispiel. Das sieht man ja. Man merkt es einfach, wenn es irgendwie, wenn etwas fehlt. Das muss man, also das Gespür kann man wirklich entwickeln. Das ist Erfahrung. Ich glaube, wenn man sich darauf einlädt, dann sieht man es mit der Zeit. Man lernt es mit der Zeit. Man kann es ganz schlecht in Worte fassen. Es ist ja wie eben, wenn ein Kind etwas braucht, das ist ja so als Mutter. Man merkt es einfach. Es ist ganz ähnlich bei den Pflanzen. Und ich glaube, man braucht keine Zeit und auch, dass man das Selbstvertrauen entwickelt, um zu merken, dass man es ja selber eigentlich eben auch hat. Das spüre ich so.
Was passiert dann mit Ihnen, wenn es einer von Ihren Pflanzen richtig schlecht geht, wenn wenn sie eine abserbelt?
Ja, das gibt es dann mal. Also, man darf dann auch nicht beleidigt sein, wenn man etwas eingeht. Das gehört natürlich dazu. Also, das Wachsen und Gedeihen und Sterben ist natürlich auch ein Teil davon. Das gehört auch dazu. Also, das darf man dann auch nicht immer wahnsinnig persönlich nehmen. Dann ist es einfach so, dass halt eine Pflanze das Zeitliche segnet.
Ja, das eine ist ja das Persönliche, das andere ist ja dann die Trauer. Also vorher haben Sie gesagt, die Pflanze ist fast wie ein weiteres Familienmitglied. Das muss einem ja
nicht die
ein
einzelne
Herz.
Pflanze, der Garten. Oder der die Garten. Einzelne Pflanze. Man tut ja auch, sonst müsste man ja grennen wegen jedem Salat, den man erntet. Oder? Also man nimmt ja auch immer Pflanzen und isst sie. Also der Garten als Ganzes ist natürlich eigentlich auch ein Lebewesen. Aber einzelne Pflanzen tut man natürlich immer rausnehmen und isst sie und braucht sie. Oder eben sie gehen ein oder man ersetzt sie. Also,
was immer wieder auffällt bei dem, was sie machen, ist, dass sie auch mit Selbstironie an das Ganze herangehen, auch von sich selber nicht immer Perfektionismus erwartet. Ich bin auf ihrer Website auf etwas gestossen, wo ich noch witzig fand. Sie schreiben ja auch Roman, Gedicht und haben da Buchkritiken, zum Beispiel zu ihrem Buch «Die Schwester des Schattenkönigs». Da hat es gute Sachen darunter, Kompliment. Da haben aber auch Leute geschrieben, die Schweizerin Sabine Reber verliert in ihrem Roman mehr als einmal den Faden.
Ja, was stimmt ja auch bei
Stuttgarter Zeitung. Oder der Bund schreibt, dieser Erstling ist ziemlich missglückt.
Genau, also ja, das wäre ja blöd, wenn man die nicht drauf tun würde. Ich finde das auch, also es stimmt und zweitens ist ja auch, also ich finde das auch, also ja, jetzt lacht man eigentlich auch drüber so. Klar.
Über was für Sachen lachen Sie, wenn Sie zurückschauen auf Ihre Gartenkarriere?
Ja. Aha. Ja, gut. Es ist also eben so ein, Foto gewesen, das ich am Anfang aber auch bei den Vorträgen gezeigt habe, wo ich so, kleine Thuja-Bäume gepflanzt habe und dann so einen geschlängelten Wegring so gemacht habe. Das hat wirklich grauhaft ausgesehen. Aber eben am Anfang weiss man es auch nicht besser.
Also ein bisschen geschmäcklerisch im Garten.
Ja, einfach, weil man es nicht weiss. Also, macht man natürlich Fehler. Aber es ist, glaube ich, so wie eben, wie wenn man heute darüber lacht, dass man mal einen grünen Irokese hatte. Man kann auch, ja, logisch hat man früher komische Sachen gemacht. So, also es ist ja ein gutes Zeichen, dass man vielleicht heute darüber lachen kann und es vielleicht ein bisschen besser weiss inzwischen.
Sie geben viel von sich selber Preise in ihren Gartenbüchern, in ihren Texten, in ihren Kolumnen. Sie erfahren aber auch ganz viel von anderen Leuten, zum Beispiel bei Gartenberatungen, die sie machen. Dort kann es schon mal passieren, dass Sie zu einer Eheberaterin werden.
Ja, das ist, also man ist natürlich sehr schnell mit drin, wenn man über einen Garten redet. Man kann eigentlich nicht über eine Gestaltung reden, ohne darüber zu reden, wie die Leute, die dann dort leben, miteinander umgehen. Also da ist man eigentlich sofort mit drinnen natürlich.
Und was erfahren Sie denn zwischen Blumenrabatten und
Ja, es ist halt schon so, dass häufig Männer und Frauen natürlich die Sachen verschieden anschauen. Das ist natürlich schon so. Und da ist man natürlich, wenn man da probiert, Lösungen zu finden, muss man natürlich auch vermitteln und braucht dann auch ein bisschen Feingefühl. Und ja, man muss auch zulassen und probieren zu verstehen, um was es jetzt eigentlich geht.
Also ein bisschen konkrete Beispiele, ohne Namen zu nennen.
Ja, nein, schwierig.
Was sind Konfliktpotenziale zwischen Mann und Frau?
Häufig geht es darum, wie viel Ordnung muss sein eigentlich. Also es ist häufig so, dass Männer nicht gerne haben, wenn es zu fest wuchert. So, dass das Weibliche, Überschwängliche und so von den Männern dem ein bisschen als Bedrohung empfunden wird. So die Homo-Faber-Geschichte, wo man im Dschungel plötzlich Angst bekommt. Oder? Die ist immer noch bei vielen Männern recht tief drin, glaube ich.
Und was macht da die Gartenberaterin Reber?
Ja, man probiert so ein bisschen eben zu vermitteln halt. Und, natürlich gut, ich bin natürlich auch Partei, weil ich natürlich sehr das als Frau auch anschauen. Aber ich verstehe die andere Seite schon auch. Also, ich denke, idealerweise braucht es eben ein bisschen von beidem eigentlich, damit man doch als Gleichgewicht schaffen.
Dabei wären ja eigentlich Gärten nicht ein idealer Raum zum Streiten, sondern ein ideales Liebesnest, sagen
Klar,
Sie.
Ja.
Was heisst das? Wie kann man das Potenzial von einem Garten in Sachen Liebe optimal ausnutzen?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also jetzt bei mir oder in dem Quartier, wo ich wohne, wo alle die Leute ringsum in den Blöcken zum Fenster rausschauen, also ist das natürlich ein bisschen schwierig. Aber idealerweise hat man natürlich einen Garten gerne als Lebensraum, wo man sich auch lieben kann und wirklich frei sein kann. Das auf jeden Fall. Also der Paradies Garten, wo man eigentlich davon träumt, würde das natürlich schon beinhalten.
Da kommen mir jetzt natürlich gerade irische Szenen in den Sinn. Weite Landschaften.
Ja, ein bisschen mehr Platz hat. Ja.
Genau. Nein, ist das etwas, was ich aus eigener Erfahrung
könnte. Gut, das ist jetzt sehr privat. Pass jetzt mal.
Gut, akzeptiert.
Sonst haben wir dann alle Spanner am Garten zu tun.
Reden wir noch schnell über eines der Lieblingshobbys Oder sagen wir, die zwei Lieblingshobby der Männer, wenn es um Gärten geht und Gartenarbeit. Lieblingshobby 1, der Rasen. Lieblingshobby 2, das Gartencenter. Auf beides sind sie nicht so gut sprechen.
Also nein, ich kann nicht so sagen, das Gartencenter. Es ist so, dass Männer dem gerne einmal nochmal eine Maschine kaufen und nochmal eine Maschine und einfach Hauptsache einen riesen Lärm ablassen. Und ich behaupte eigentlich, dass sie das machen, damit sie der Frau nicht müssen zulassen müssen. Denn wenn er da mit der Motorsage im Dusch ist, ist wenigstens einmal Ruhe. Oder? Aber was sie vergessen, dann einfach, dass natürlich die ganzen Vögel und Dickel und alle anderen Lebewesen im Garten natürlich eigentlich auch extrem gestört werden durch den Lärm. Das muss man schon auch bedenken. So.
Aber das Gartencenter ist etwas Wahnsinniges. Da kommt man rein, wird absolut überfordert von all dem, was es gibt. Wie verhaltet man sich als Mensch, der bei Verstand bleiben am besten im Gartencenter?
Ja, also ich kenne ja das Problem auch, man macht eine Liste, oder man sagt irgendwie, wir nehmen heute nur 200 Franken mit, so wie man das so macht und schreibt sich eine Liste und so. Und dann sieht man, also bei mir ist es echt bei den Pflanzen, wo ich dann eben einmal zu viel kaufe. Und dann sieht man irgendeinen wunderschönen Baum und dann denke ich, nein, den muss ich einfach mitnehmen, oder? Und dann hat man ja immer noch gleich keine Kreditkarte auch noch dabei. Und also, ja, mir passiert das immer noch. Ob schon man es ja eigentlich besser weiss, eigentlich keinen Platz mehr für weitere Bäume oder für, eben, sieht man irgendeine Kamelie, die gerade einfach blüht. Und dachte, nein, also, die kannst du jetzt nicht hier im Durchzug stehen oder so. Zu der müssen wir vielleicht mal schauen. Und dann nimmt man sie auch mit. Also, ja, aber das gehört, glaube ich, einfach auch ein bisschen dazu. Und, also, gerade jetzt im Frühling, wo man einfach so die Sehnsucht halt hat nach Farbe, nach Blüten. Ja, das gehört, glaube ich, einfach dazu. Also da muss man auch nicht, ist einfach gehört zum Leben.
Wie viel Geld haben Sie über den Daumen gepeilt schon liegen gelassen?
Jesus Gott, das darf man nicht zusammenzählen. Also ist, ja, Gärten sind auf eine Art, man kann natürlich auch ohne Geld gerne. Man braucht eigentlich nur ein paar Samentüten und so, wenn man vernünftig ist. Aber nein, Gärten sind natürlich von dem her, kann man sich absolut ruinieren, klar.
Das andere Stichwort, das ich noch gesagt habe, Rasen. Sie haben den Ruf, eine Rasenhasserin zu sein. Was ist das Problem mit Rasen?
Ja, es ist halt einfach, also wenn es einfach dann nur der Rasen ist, so als Monokultur, und dann wird dann noch Chemie draufgehängt und gemacht und da, es ist echt ökologisch völliger Blödsinn. Und häufig, wenn ich so bei mir im Quartier jetzt den Leuten zuschaue, wenn die Rasenmäher, die verbissenen Gringe, die die machen, denke ich, hey, komm, stell doch das Thema, willst du nicht einfach das Bier trinken und das Zeug wachsen, weisst du, einfach, nährt doch ein bisschen lockerer. Man muss doch nicht, kaum ist irgendwie das Wetter schön, am Samstagmorgen geht der ganz Mais los. Und für was macht ihr das eigentlich? Überlegt, für was? Bringt es irgendetwas? Habt ihr Freude daran, wenigstens? Also,
Sie Antworten gefunden?
Für was, sie reden ja nicht mehr mit mir. Sie haben Mummelärm, wir hören ja nichts. Oder? Also, wir können doch einfach ein paar Blumen hin tun und einen gemütlichen Morgen machen. Und dann würde man die Vögel hören. Und so. Es wäre einfach, also, viel, einfach, ja, die Welt wäre besser, wenn die Leute weniger würden Rasen mähen. Bin ich sicher.
Sabine Reber, ich glaube, jetzt wären wir definitiv bereit für den Frühling.
Ja, von mir aus könnte jetzt jemand kommen.
In zwei Tagen sollte er offiziell anfangen.
Ja, er kommt schon. Also, ich habe jetzt noch ein bisschen zu tun, weil in der Küche an meine Tomatensetzlinge, Küderlern und aber ja, langsam wären wir dann schon bereit.
Danke vielmals für Ihren Besuch im Fokus.
Sie auch.
Sabine Reber, Gartenbuchautorin, Schriftstellerin, die zu Anarchie im Garten aufruft und sagt, wir alle, wir haben einen grünen Daumen, wir müssen uns nur wagen. Ihr neuestes Buch heisst «Gärtnern, die neue Freiheit», ist ab sofort im Handel erhältlich. Und der letzte Titel, den wir hören, ist quasi der Titelsong zu diesem Buch.
Genau, es ist der Song zum Buch, der hat Nono Mai für mich geschrieben. Das ist eigentlich ein Guerilla-Gärtner-Song. Merci, Nono.
Good News. Der Fokus auf SRF 3. Ich bin Franziska von Grünigen und Feedback zu dieser Sendung könnt ihr gerne schreiben in einer Mail an fokus@srf3.ch. Fokus mit C geschrieben @srf3.ch.
Plants are growing on the street. That's good, cause we have nothing more to eat. For our eyes, for our hearts, for our souls. Little seed, come on, grow. Winds are blowing through our brains. That's good, cause we have to step out
of our frames, for our bellies, our eyes, our hearts, for our souls. Oxygen, come on, blow. Thunderstorm, tell me who I am. Send me your light. I wanna be electrified. Rocks are trembling beyond our feet. That's good, 'cause we've lost the beat. For our ears, our bellies, our eyes, our hearts, for our souls, for our skins. Mountains high, let us feel so thin, like nothing. Birds are singing unknown melodies. They are crying out, crying out for peace. For our veins, for our flesh, for our bones. Little angels, spread your tones. For our veins, for our flesh, for our bones. Little angels, spread your tones. Hurricane, tell me what to do. Kill me, fill me up with the emptiness of truth. Of truth. Of truth. Past or future and the greed. For our ears, bellies, eyes, hearts, souls, skins, veins, flesh, bones, for our love. Hours let us pass above you. Hours let us pass above you.